Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm, wie die deutsche Industrie weiter um eine Haltung bemüht ist. Was wiegt mehr, das gute Geschäft oder das gute Gewissen? Die nicht neuen, aber neu in den Fokus geratenen Menschenrechtsverletzungen gegenüber den Uiguren in China ziehen das Engagement deutscher Firmen direkt am Ort der Verbrechen deutlich in Zweifel. Der oberste Repräsentant der Industrie, BDI-Chef Siegfried Russwurm, äußerte sich im Deutschlandfunk so.
Ja. Leichtfertig davon spricht, eine Entkopplung von China doch jetzt anzugehen, der muss wissen, wie stark und wie groß dieser Markt und diese Wirtschaftsmacht ist. Deswegen einfache Antworten wird es da nicht geben, aber die Unternehmen akzeptieren natürlich das Primat der Politik, was wir tun können, was wir auch tun, sehr offen den verantwortlichen Politikern zu erklären, was dann die Konsequenzen wären. Und die wären groß, wirklich groß.
BDI-Chef Russwurm. Zur nicht ganz übersichtlichen Haltung der Wirtschaft zu ethisch zweifelhaften Engagements gleich mehr. Zum Start der Sendung aber, die für Klima und Umwelt zuständigen Minister und Ministerinnen der G7-Staaten haben sich heute im allerbesten Sinn auf Klein-Klein verständigt. Auf sehr konkrete Maßnahmen. Klein-Klein statt großer Geste wahrscheinlich die ertragreichere Variante. Ann-Kathrin Büsker fasst zusammen.
Nach welchen Kriterien wird darüber entschieden, was grüner Stahl ist? Was macht fossilfreien und damit klimaneutralen Zement aus? Die G7-Staaten haben dafür beim Treffen der Ministerinnen und Minister für Umwelt, Klimaschutz und Energie Rahmenbedingungen festgelegt, in einem Anhang zum Abschlusskommuniqué.
Der ist vielleicht tatsächlich das, was in diesem Industriebereich den größten Durchbruch gemacht hat,
erklärte Klimaminister Robert Habeck auf der Abschlusspressekonferenz. Ziel ist es, auf dieser Basis ein Normensystem zu entwickeln, was internationale Gültigkeit erlangen kann. 25% der globalen Treibhausgasemissionen stammen von den G7-Staaten, ließ gestern die Internationale Energieagentur wissen und forderte dringend Reduktionsmaßnahmen in der Schwerindustrie. Eine Aufgabenstellung, die Umweltministerin Steffi Lemke annimmt.
Wir sind verantwortlich auch für die damit verbundenen Schäden am Klima, an der Umwelt, an der Natur. Und es ist daher wichtig, dass wir ganz grundlegend nachhaltiger wirtschaften, schonender mit unseren Ressourcen umgehen.
Die G7-Staaten wollen ihre Anstrengungen, das Pariser Klimaziel zu erreichen und damit die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen, verstärken. Ein Aspekt, der Ausbau der erneuerbaren Energien, der es auch möglich machen soll, fossile Abhängigkeiten wie aktuell von Russland zu überwinden.
Die Verpflichtung, die jetzt eingegangen wurde, ist, dass der Stromsektor im Jahr 2035 in allen G7-Staaten, und das ist schon die erste Neuerung, alle G7-Staaten, jeder für sich, überwiegend dekarbonisiert sein soll und dass der Kohleausstieg ein gemeinsames Ziel der G7 ist.
Der Verkehrssektor soll bereits bis 2030 weitgehend fossilfrei sein. Hier sieht der Wirtschaftsminister jedoch weiteren Handlungsbedarf. Neben dem Bekenntnis zu einer klaren Unterstützung der Länder, die unter Folgen des Klimawandels leiden, erklärten die G7-Staaten außerdem, dass ineffiziente fossile Subventionen bis 2025 abgeschafft werden sollen.
Dass wir entweder durch direkte Subventionen oder durch steuerliche Vorteile klimaschädliches Verhalten mit dem Geld der Gesellschaft, also mit den sauer verdienten Euros eines jeden, auch noch belohnen, das ist ja absurd.
Das Umweltbundesamt benennt etwa die Pendlerpauschale oder das Dieselprivileg als umweltschädliche Subventionen und fordert seit Jahren ihre Abschaffung. Im Bereich Umweltschutz soll das Management von Chemikalien verbessert werden. Außerdem haben die G7-Länder eine Selbstverpflichtung auf Maßnahmen gegen die Plastikverschmutzung beschlossen. Auch dies kann und soll dem Meeresschutz dienen, für den ein gesonderter Ocean Deal verabschiedet wurde. Ein Aspekt, Regeln für den Tiefseebergbau, die festlegen,
dass wenn überhaupt Tiefseebergbau passieren sollte, dies nur unter strengsten Umweltschutzstandards passieren darf.
So Umweltministerin Lemke. Insgesamt umfasst das Abschlusspapier 84 Einzelpunkte auf 39 Seiten. Und auch wenn es sich an einigen Stellen recht vage liest, zeigten sich Lemke und Habeck zufrieden. Die internationalen Teilnehmenden lobten die Arbeitsatmosphäre. Die Vereinbarungen der G7-Länder sollen nun auch Impuls für das Treffen der G20-Staaten sein.
Der Bericht von Ann-Kathrin Büsker. Die Menschenrechtsverletzungen gegen die muslimische Minderheit in China, gegen die Uiguren, haben offenbar Folgen für deutsche Unternehmen, die dort produzieren. Wie der Spiegel berichtet, verwehrt das Bundeswirtschaftsministerium erstmals Garantien für Investitionen in China aus menschenrechtlichen Gründen. Angeblich handelt es sich um 4 Anträge auf Verlängerung von Investitionsgarantien für Projekte, die VW eingereicht hatte. VW steht im Zentrum des wieder aufgeflammten Konflikt, ob Investitionen in direkter Nachbarschaft von praktiziertem staatlichen Unrecht, von eklatanter Missachtung der Menschenrechte tragbar sind. Die Debatte fasst Markus Wolf zusammen.
Mehr als 5000 deutsche Unternehmen sind in China angesiedelt, der Großteil davon im Osten des Landes. Doch auch in der nordwestchinesischen Provinz Xinjiang haben deutsche Firmen Produktionsstandorte, obwohl es seit Jahren Berichte über die systematische Unterdrückung der muslimischen Minderheit, der dort lebenden Uiguren, durch die chinesische Regierung gibt. Nach der Veröffentlichung der sogenannten Xinjiang Police Files, die anhand von Fotos aus chinesischen Internierungslagern die Unterdrückung der Uiguren dokumentieren, geraten einzelne Firmen nun weiter in die Kritik. Es steht die Frage im Raum, ob sich deutsche Unternehmen aus der Region zurückziehen sollten. Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie, warnt im Deutschlandfunk vor zu schnellen Schlüssen.
Wenn wir nur in liberalen Demokratien Geschäfte machen wollen, dann wird die Welt für das Exportland Deutschland ziemlich eng.
So Russwurm. Finanzminister Christian Lindner hingegen hatte nach der Veröffentlichung der Dokumente gegenüber dem Handelsblatt betont, dass es keine Samtpfötigkeit aufgrund wirtschaftlicher Interessen geben dürfe. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck sprach davon, dass Deutschland seine Abhängigkeit von China verringern werde. Im Koalitionsvertrag der Ampelregierung wird betont, wir thematisieren klar Chinas Menschenrechtsverletzung, besonders in Xinjiang. Deutschland bezieht auch wichtige Rohstoffe aus der Region. So stammt Experten zufolge fast die Hälfte des weltweit produzierten Polysiliziums, das etwa für Halbleiter und Solarpanels benötigt wird, aus Xinjiang. In die Kritik geraten aktuell vor allem 2 deutsche Unternehmen. Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF betreibt ein Werk in Korla. Autokonzern VW produziert in der Millionenstadt Urumqi in Xinjiang. Nach Recherchen des Australian Strategic Policy Institute befinden sich nur wenige Kilometer östlich des BASF-Geländes mehrere Internierungslager der chinesischen Behörden. Aus Sicht von BDI-Chef Russwurm müssten die Unternehmen systematisch überprüfen, ob es in ihrer Lieferkette zu Zwangsarbeit kommt.
Also mit einem Lieferanten Geschäfte zu machen, der Zwangsarbeit einsetzt, das kann ich mir schwer vorstellen, dass ein Unternehmen das zulassen kann.
Menschenrechtsverletzungen anzusprechen, das ist für den BDI-Präsidenten primär eine Aufgabe der Politik und nicht der Unternehmen, deren Aufgabe sei die Überprüfung der Lieferketten. Der Präsident des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen, Dirk Jandura, fordert gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass jedes Unternehmen kritisch prüfen muss, welchen Ursprung die Waren und Rohstoffe haben und mit welchen Geschäftspartnern man es zu tun hat. Sowohl durch die Entwicklung in China, aber auch in Russland stellt sich die Frage, ob die These vom Wandel durch Handel nicht überholt ist. Volkswagen-Chef Herbert Diess hält weiter an der Vorstellung fest.
Handel und Kommunikation und Aktivitäten in den anderen Ländern führen dazu, dass wir vielleicht eine Chance haben, die anderen Länder in diese Richtung zu bewegen. China hat sich schon viel geöffnet, es geht sicherlich auch in Wellen und China wird sich auch wieder öffnen.
BDI-Chef Russwurm gibt sich pessimistischer.
Wandel durch Handel ist nicht gescheitert. Was wir gelernt haben, ist, es funktioniert nicht zwangsläufig. In autoritären Staaten entscheidet nicht die Mehrheit der Menschen, sondern es entscheiden dort eben Autokraten.
Der BDI-Chef im Bericht von Markus Wolf. Der 24. Februar dieses Jahres ist ein Datum, das als Einschnitt ins Leben vieler tausend Menschen bleiben wird, als Einschnitt für die meisten Regierungen dieser Welt, als Einschnitt für eine Vielzahl politischer Überzeugungen und politikwissenschaftlicher Theorien. Und das Datum ist auch ein Einschnitt für eine Vielzahl von Unternehmen. Eines davon ist das Softwarehaus Skylum aus Kiew. Wie man dort versucht, im Krieg, trotz des Krieges weiterzumachen, Malte Hennig berichtet.
Mitte Februar hat Skylum eine neue Software veröffentlicht. Geplant waren viele Aktionen und Marketingkampagnen. Doch dann hat der Krieg angefangen, sagt Ivan Kutanin, CEO des Unternehmens.
The war started just in the middle of lots of campaigns.
Ivan Kutanin selbst war am 24. Februar in Paris, um seinen Geburtstag nachzufeiern. Zurück im Büro in Kiew war er seitdem nicht mehr. Er könne das Land sonst nicht mehr verlassen, meint er. In den ersten Tagen nach dem russischen Angriff war das Skylum-Team vor allem damit beschäftigt, sich in Sicherheit zu bringen. Relativ schnell danach haben viele aus dem Team aber weitergearbeitet, erzählt der Geschäftsführer. Denn dafür brauche es eigentlich nur eine stabile Internetverbindung und einen Laptop.
Die meisten aus unserem Team haben nach Kriegsbeginn jeden Tag, den sie konnten, gearbeitet. Aus Schutzräumen, aus vorübergehenden Zufluchtsorten und so weiter. Und sie arbeiten auch jetzt weiter. Wir haben schon 3 Updates veröffentlicht, seit der Krieg begonnen hat. Wir wissen also, unser Team ist auch unter diesen Bedingungen in der Lage zu arbeiten.
And is able to operate even in that conditions.
Teile des Teams sind nach wie vor in der Ukraine, andere haben das Land verlassen. Bei Skylum haben sie jetzt ein Excel-Sheet, in dem die Mitarbeitenden jede Woche eintragen, wo sie gerade sind. Es sei wichtig zu wissen, dass es allen den Umständen entsprechend gut geht, meint Ivan Kutanin. In Kiew sei die Lage zurzeit relativ stabil, darum sind manche aus dem Team auch wieder im Büro dort.
Last Friday around 15 guys were already in office.
Letzten Freitag waren schon 15 Leute im Büro. Ich habe sie gefragt, warum kommt ihr ins Büro? Und sie haben geantwortet, wir wollten uns sehen. Wir sind so froh, uns zu treffen, um ein bisschen Pizza zu essen, um ein paar Bier zu trinken. Dann habe ich gesagt, okay Leute, macht was ihr wollt, aber es gibt mir Hoffnung, dass die Situation bald wieder in Ordnung ist.
Some hope that the situation will be okay soon.
Ivan Kutanin ist seit 9 Jahren im Unternehmen. Als er angefangen hat, waren es 20 Kolleginnen in einem kleinen Apartment in Kiew. Inzwischen hat Skylum 150 Mitarbeitende, ein größeres Büro in Kiew und eines in New York. Gegründet 2008 hat Skylum, damals noch unter anderem Namen, angefangen, Engines für Computerspiele zu entwickeln. Bald schon hat das Unternehmen aber umgeschwenkt auf Bildbearbeitung. Luminar AI und Luminar Neo, so heißen die beiden größten Produkte von Skylum. Von künstlicher Intelligenz unterstützte Software zur Bearbeitung von Fotos. Unbestätigte Angaben online listen Skylum mit 15 bis 20 Millionen US-Dollar Jahresumsatz, weit entfernt von Marktführer Adobe. Direkte Wettbewerber seines Unternehmens sieht Ivan Kutanin allerdings ohnehin nicht. Man arbeite an ähnlichen Visionen und erweitere den Markt. Vielleicht ist Konkurrenzdenken gerade auch kein relevantes Thema bei Skylum. Was das Team in den vergangenen Wochen erlebt hat und immer noch erlebt, darüber schreiben sie auf ihrer Homepage. In Blogbeiträgen berichten Mitarbeitende von der Arbeit auf der Flucht, von zersprungenen Fensterscheiben und Freiwilligenbataillonen.
Some of those stories are really, you know, it's so tired to tell about that.
Diese Geschichten, es ist so ermüdend, davon zu erzählen. Einige unserer Mitarbeiter waren in besetzten Gebieten. Sie haben gesehen, wie russische Truppen ihre Nachbarn getötet haben. Sie haben all die Bomben, all die Raketen, die abgefeuert wurden, gesehen. Sie haben von allem gehört, was auf dem Schlachtfeld passiert ist.
Right on the combat field.
Für die Zukunft hat Skylum viel vor, erklärt Ivan Kutanin. Man wolle wachsen, das Unternehmen weiter im internationalen Markt etablieren, vor allem in Europa. Dafür soll bald ein Büro in Lissabon eröffnet werden. Weg aus der Ukraine will Skylum nicht, sagt der Geschäftsführer. Aber es sollen Möglichkeiten geschaffen werden für die, die nicht mehr zurückkommen können oder wollen.
Malte Henning über die Kiewer Softwarefirma Skylum. Am Wochenende wird die Hannover Messe eröffnet, die Güterschau der deutschen Industrie. Montag geht es los fürs Publikum. Seit 2019 zum ersten Mal wieder mit leibhaftigen Besucherinnen und Besuchern. Traditionell hat diese Messe immer ein Partnerland. Diesmal ist es Portugal. Und was an Portugal so besonders ist, darauf macht Thilo Wagner aufmerksam.
We plan a plant that will cost around 700 million to build.
700 Millionen Euro will Portugals größter Energiekonzern Galp in den Bau einer Batteriefabrik in Portugal investieren, sagt der Vorstandsvorsitzende Andy Brown dem Deutschlandfunk in Lissabon. Das Projekt ist ein Joint Venture mit dem schwedischen Unternehmen Northvolt und zielt darauf ab, den lithiumhaltigen Rohstoff, der in Portugal bald schon abgebaut werden soll, direkt am Standort weiterzuverarbeiten. Es gibt zurzeit in Europa keine Fabrik, die den Rohstoff aufarbeitet. Die europäische Batterieproduktion ist ausschließlich auf Importe angewiesen. Wir wollen die Aufarbeitung von Lithium nach Portugal und Europa bringen. Die Fabrik soll natürlich Profit abwerfen und Arbeitsplätze schaffen, aber gleichzeitig kann sich dadurch Südeuropa als Standort für die Batterieproduktion positionieren, die bisher vor allem in Nordeuropa angesiedelt ist. Das ist auch eine von Portugals Hauptbotschaften auf der diesjährigen Hannover Messe. Das Land will Industriekonzerne in den Südwesten Europas locken, die auf günstige und effiziente erneuerbare Energieträger zurückgreifen und so die grüne Wende mittragen wollen. Musik zumindest für die Zukunft. Denn bislang ist der Treiber für das portugiesische Wirtschaftswachstum weiterhin vor allem der Tourismus. Im ersten Quartal 2022 ist Portugals Wirtschaft im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 12% gewachsen, mehr als jedes andere EU-Land. Doch das lag auch an der schweren Krise im Winter 2021, als die Corona-Pandemie das Land fest im Griff hatte. Wirtschaftsprofessor João César de Genevis von der Katholischen Universität in Lissabon. Die ganze Wirtschaft erholt sich gut, auch die Exporte. Vor allem hat aber der Tourismus spektakulär zugelegt. Der Schock in den Jahren 2020/21 war einfach extrem. Unsere Wirtschaft hat unter der Pandemie so stark gelitten wie kaum eine andere in Europa, weil sie einfach sehr stark vom Tourismus abhängig ist. Es war zu erwarten, dass sich das jetzt ausgleicht. Wir sind tief gefallen und jetzt erholen wir uns deutlich. Neue Impulse setzt die sozialistische Regierung vor allem mit dem EU-Wiederaufbauplan. Mit den fast 14 Milliarden Euro aus Brüssel sollen vor allem der soziale Wohnungsbau, das Gesundheitssystem und der Klimaschutz gefördert werden. Die Regierung verfügt so auch über den finanziellen Spielraum, um die Neuverschuldung im gerade verabschiedeten Nachtragshaushalt für 2022 auf 1,9% zu senken. Portugal will an seinem Konsolidierungskurs der öffentlichen Finanzen festhalten und das, obwohl die EU-Stabilitätskriterien auch im kommenden Jahr weiter ausgesetzt bleiben sollen. Das kommt auf den Finanzmärkten gut an. Die Ratingagentur Fitch hat Anfang des Monats Portugals Kreditwürdigkeit von stabil auf positiv angehoben. Seit Ende Januar kann Portugal zudem auf eine sehr stabile Regierung bauen. Die Sozialistische Partei um Premierminister António Costa erreichte bei den vorgezogenen Parlamentswahlen die absolute Mehrheit. Eigentlich wären das ideale Bedingungen, um wichtige Reformen im Justizwesen und in der Verwaltung durchzusetzen. Doch Wirtschaftsexperte Neves ist skeptisch. Diese Regierung will Kompromisse schließen, Gleichgewichte schaffen und die Interessensgruppen zufriedenstellen. Aber das steht im Widerspruch zu möglichen Reformen. Denn wer Reformen machen will, muss sich gegenüber den Interessensgruppen behaupten und den Jetzt-Zustand verändern, auch wenn das kurzfristig wehtut. Doch es scheint zurzeit keinen großen Willen zu geben, die Reformen in den verschiedenen Sektoren anzugehen. Auf der Hannover Messe wird sich Portugal dennoch als attraktiver Standort für Start-ups, die Digitalisierung und die grüne Wende verkaufen und wirbt dabei vor allem um deutsche Unternehmen. Denn Konzerne wie Volkswagen, Siemens oder Bosch spielen seit Jahren eine wichtige Rolle, das Land innovativer und wettbewerbsfähiger zu machen.
Thilo Wagner war das. Es ist ein Zufall, aber einer, den man sich besser nicht hätte ausdenken können, dass die Adresse von Deutschlands Vorzeige-Covid-Impffirma BioNTech in Mainz lautet an der Goldgrube 12. Tatsächlich ist das die Adresse an einer eher durchschnittlichen Mainzer Durchfahrtsstraße, der man nie ansehen konnte, dass sie das Domizil des absoluten Firmen-Shooting-Stars werden würde. Aber der Erfolg hat die Stadt Mainz auf den Geschmack gebracht. Es soll dort nun mehr und immer mehr Biotech nach dem Muster von BioNTech geben. Anke Petermann berichtet.
Apotheke der Welt hieß Deutschland in der Glanz- und Gründungsära von Merck, Bayer und Schering. Heute reklamiert die Stadt Mainz den Titel für sich. Beflügelt vom BioNTech-Erfolg will die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz zum führenden internationalen Biotechnologiestandort werden. Im vergangenen Geschäftsjahr fuhr BioNTech einen Nettogewinn von rund 10,3 Milliarden und einen Umsatz von knapp 19 Milliarden Euro ein. Mit diesem finanziellen Polster baut BioNTech nun an der Zukunft, der Weiterentwicklung von Covid-19-Impfstoffen und Krebsmedikamenten. Bis zu 1,5 Milliarden Euro will das Unternehmen in diesem Jahr für Forschung und Entwicklung ausgeben. Am Mainzer Unternehmenssitz an der Goldgrube und weiter südlich davon wird gebaut. Was, das zählt Vorstandschef Uwe Schein in einer Videoschalte auf.
Produktionsstandorte, Laborforschungsstandorte im Bereich der Kaserne.
Die ehemalige Generalfeldzeugmeisterkaserne Mainz Schein, aus der sich die Bundeswehr in diesem Jahr vollständig zurückzieht. Das schafft Platz für einen BioNTech-Forschungscampus mit Verwaltung und ein Wohnquartier. Wie das Areal aufgeteilt wird, hat die Stadt eng mit BioNTech abgestimmt, denn sie will das Unternehmen unbedingt halten. Schließlich zahlt es inzwischen kräftig Gewerbesteuern. Im Gegenzug verspricht BioNTech-Gründer Shahin, Forschung und Entwicklung mit langem Atem zu betreiben, und zwar in Mainz.
Es geht darum, Langfristigkeit zu gewährleisten, also Strukturen zu schaffen, wie wir auch in 30, 40, 50 Jahren hier am Standort eine international sichtbare Spitzenforschung mit einem klaren Beitrag für Patienten leisten können. Und das bedingt, dass wir sehr eng zusammenarbeiten mit allen Parteien.
BioNTech hat Mainz reich gemacht und mit einem geringen Teil der Gewerbesteuererträge will die Stadt Privateigentümern, darunter Landwirten, Felder westlich der Gutenberg-Universität abkaufen. Auf 50 Hektar Fläche sollen sich dort Biotechnologiefirmen ansiedeln. Ob die Bauern mitziehen und ihre fruchtbaren Weizen- und Rübenäcker abgeben? Fraglich. Oberbürgermeister Michael Ebling von der SPD setzt jedenfalls auf die Idee eines Drehkreuzes für Forschung und Produktion rund um das Immunsystem.
Dafür haben wir jetzt auch eine Bedarfsanalyse im Hause, um letztendlich ein Cluster auch aufbauen zu können.
Mit 5000 Arbeitsplätzen in den kommenden 10 Jahren und einer erhofften Investitionssumme von 1 Milliarde Euro. Zum Cluster soll auch ein neues Helmholtz-Institut für Alternsforschung gehören. Das hat die Bundesregierung versprochen. Auch die Universitätsmedizin Mainz wird eingebunden. Urschein entwickelt mit ihr die gemeinnützige Tron GmbH weiter. Das Forschungsinstitut überführt neueste Erkenntnisse der Krebsforschung in die klinische Praxis. Translationale Onkologie heißt das, abgekürzt TRON. Das anfangs vom Land Rheinland-Pfalz geförderte Institut fährt inzwischen 3-stellige Millionenerlöse aus Auftragsforschung und Patentverwertungen ein und soll weiter wachsen. 200 Millionen Euro will TRON in einen Neubau auf dem Gelände der Unimedizin investieren. Das bringt Mainz auch im internationalen Wettbewerb um die besten Köpfe nach vorn, glaubt Universitätspräsident Georg Krausch.
Wir haben immer wieder junge Ärzte, die auch mal ein Jahr nach USA gehen, weil sie dort forschen können, viel stärker und besser als hier. Wenn wir TRON weiter ausbauen, können wir diese Schiene bedienen. Also wir können Arbeitsverhältnisse kreieren, wo Ärzte wirklich Forschung betreiben können und eben nicht auf der Payroll des Klinikums, also in unserem Fall der Universitätsmedizin, stehen und damit immer auch in der Verantwortung für die Krankenversorgung sind. Gerade für die Translation ist es enorm wichtig, dass es diese Brücke hin zum Krankenbett wirklich gibt, in den Personen, die die Forschung betreiben.
Denn wie das Beispiel des Humanmedizinerpaares Urschein und Özlem Türeci zeigt, ohne diese Forschenden kann ein Cluster wie jetzt in Mainz geplant gar nicht erst entstehen.
Anke Petermann war das. Und damit zur letzten Sendestation in den Frankfurter Börsensaal zu Samir Ibrahim und einem DAX, der zwischenzeitlich so hoch war wie seit 5 Wochen nicht mehr. Hat sich das gehalten?
Ja, kann man so sagen. 214 Punkte plus aktuell, das sind 1,5%, also stand jetzt kurz vor Ende dieser Handelswoche 14.445 Punkte. Auf die Woche gesehen insgesamt ein Plus von 3%, also sehr ordentlich.
Und dieses Plus gibt es trotz nahender Zinswende. Angesichts der Rekordinflation im Euroraum erklärt Bundesbankchef Nagel im morgigen Spiegel, dass die EZB den Zins im Jahresverlauf mehrfach anheben werde. Das heißt, die klassische Zinsangst gibt es an der Börse nicht mehr?
Na, schon länger nicht mehr. Es wurde ja entsprechend kommuniziert und das ist im Moment besonders wichtig, dass sich die großen Akteure hier einstellen können. Wichtig ist hier, dass das eventuell im Juni schon passieren könnte. Das wäre ein bisschen früher, als man das bisher so gedacht hat. Bringt aber auch keine Unruhe, denn die Investoren wurden ja über die letzten Wochen und Monate hinweg durch ständige Interviews und Statements aus den Reihen der EZB darauf vorbereitet. Also man sieht das eben beispielsweise bei der Umlaufrendite deutscher Anleihen. 0,89% dort inzwischen, der Euro wegen der EZB nun bei $1,0722 im Referenzkurs und auch Gold steigt auf $1,855 je Feinunze. Das sind alles alternative Anlageklassen zu Aktien.
Welche DAX-Werte hatten denn heute die größte Bewegung?
Ja, weit vorn die mit dem höchsten Erholungspotenzial. Tech-Werte zum Beispiel zuletzt immer unter Druck für Infineon. Da ging es heute um 4,6% rauf. Auch Siemens, Healthineers, großer Gewinner hier 4,5%. Abgeben mussten allerdings erneut Versorger RWE und E.ON unter den Verlierern. Da schlägt die Diskussion um die Übersteuer, also Übergewinnsteuer, also eine Steuer auf besonders hohe Gewinne durch. Hier wegen der hohen Energiekosten. RWE ist mit einem Minus von 3% auch der größte Verlierer im DAX.
Blick noch auf eine auffällige Aktie, die in den USA USA notiert, ist noch notiert, denn eigentlich soll der chinesische Fahrdienst Didi, Konkurrent von Uber, von der Börse von der Wall Street genommen werden. Dorthin war er überhaupt nur gegen den Widerstand der Behörden aus China gekommen. Jetzt soll Didi wieder chinesischer werden. Komische Geschichte.
Ja, der Autohersteller FAW aus China, der will Großaktionär werden, hat er jedenfalls erklärt. Jetzt muss man dazu wissen, FAW ist ein Staatsunternehmen. Damit wäre also die chinesische Regierung wieder mit im Boot. Er will, Zitat, helfen, die Probleme von Didi mit den Nutzerdaten zu beheben. Das ist so ein Vorwurf der chinesischen Regierung. Und auf diese Art und Weise wäre das Listing an der Börse in Hongkong wieder möglich.
Samir Ibrahim war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker.